Hallöchen, liebe Freunde von Bademantel und Erdnussflips. Hier sind wir wieder, Jasmin und der...
Martin, hallo!
Genau. Ja, ich wollte heute mal damit beginnen, was mit unserem Namen zu tun hat, nämlich welcher Bademanteltyp du bist, ich bin, man so sein kann. Und da habe ich erstmal recherchiert, welche Bademanteltypen sind denn berühmt. Ich bin gestoßen auf Hugh Hefner, kennt man wahrscheinlich, vom Playboy.
Da habe ich schon mal gehört, ja.
Genau. Udo Jürgens, unerreicht natürlich, mit Bademantel auf der Bühne.
Ja.
Oder zum Beispiel Olli Ditsche, den kennt man ja auch im Bademantel.
Ich hätte dann doch noch einen weiteren Musiker, Chili Gonzales, beizutragen, den ich jetzt das Vergnügen hatte, mehrfach zu sehen. Kurz vor ein paar Monaten habe ich ihn zuletzt in der Philharmonie gesehen. Dieser Mensch kommt auf die Bühne mit Schluppen und Bademantel, spielt ziemlich gut Klavier und macht hinterher Crowdsurfing. Also der ist wirklich richtig crazy. Ja, das hat ja auch so ein bisschen was. Warum heißen wir eigentlich so? Wollen wir das Geheimnis lüften, wo der Name herkommt?
Ja, warte, die Spannung noch ein bisschen steigen.
Ja, wir lassen es noch ein bisschen. Auf jeden Fall, es hat auch was mit Bademänteln zu tun.
Warte. Erstmal, bevor wir zu uns kommen, muss ich noch, ich habe nämlich was vorbereitet, das mache ich ja nicht jedes Mal, habe ich Zitate von den drei eben genannten zum Thema Bademäntel mitgebracht. Die wollte ich mal kurz nennen. Also Udo Jürgens sagt, ich warne davor, Krawattenträger als gewissenlose Menschen zu betrachten und sitzt da im Bademäntel. Ne? So, Hugh Hefner sagt, ich sehe gern bequem gekleidete Menschen. Da habe ich ein bisschen gestutzt, weil ich dachte, der sieht am liebsten unbekleidete Menschen oder Menschinnen.
Sagen wir mal sehr bequem, sehr leicht.
Sehr leicht bekleidet. So, und Ditsche, was wird der sagen? Der wird sagen, so ein Bademantel ist schön buggelig und der riecht nach Elefant. Leider, lieber Martin, ist jetzt auch Zeitverbrechen, ist ein Podcast, den ich auch sehr gerne höre. Und die haben ja den Fall Dieter Wedel unter die Lupe genommen. Und da hat sich leider herausgestellt, dass Dieter Wedel auch gerne Bademantel trug zu bestimmten Zwecken. Da hätte ich unseren Podcast jetzt nicht mehr so genannt. Aber...
Das konnte ja keiner ahnen. Also auch Bademäntel werden missbraucht. Ja.
Na klar. So, und jetzt kannst du das Geheimnis lüften. Warum haben wir uns so genannt?
So, also, nach vielen Versuchen, irgendwie Alliteration mit unseren Namen zu schaffen, haben wir uns darüber unterhalten, als letztens Wetten, dass im Fernsehen nochmal lief und ich gesagt habe, es gab überhaupt keinen Artikel, in dem nicht Bademantel und Erdnussflips vorkamen. Da sagtest du sofort, ja, das ist er doch. Und das ist er auch.
Das ist der Name. Weil Bademantel und Erdnussflips suggeriert für mich, Gemütlichkeit. Auch wenn du gar keinen Bademantel hast, ist deine eigene Schuld. Früher ist man ja als Kind immer in die Badewanne gesteckt worden irgendwie, dann kamst du raus, hast den Bademantel an, gab noch ein Schälchen Erdnussflips, die ich, Klammer auf Klammer zu, hasse wie die Pest.
Ich auch, aber ist egal.
Aber haben wir gedacht, das ist doch mal ein schöner Name, der suggeriert, auch der geneigte Hörer soll gemütlich und entspannt, ungestresst uns sein Ohr leihen.
Ja, und das ist ja auch, das hat ja auch was, ne? Also diese, nicht umsonst war ja in jeder Rezension zu Wetten, das, was von Bademantel in die Rede, weil die Generation Golf, wie wir in dem gleichnamigen Buch gelesen haben, wurde ja samstags in die Bar ins Badezimmer geschickt, haben gebadet und sind dann wohlriechend im Bademantel vor den Fernseher gekrochen. Dann hat man ihnen natürlich Snacks hingestellt und hat die ganze Familie zu Seppen Wetten, das gesehen. Etwas, was es heute ja gar nicht mehr geht ja auch nicht, gab ja auch nur drei Programme und.
Also bei mir war es nicht Wetten, dass, sondern Der große Preis mit Wim Tölke. Und diese Sendung als Kind war sowas von scheiße langweilig. Das Einzige, was toll war, war irgendwie ein 2-Minuten-Auftritt von Wum und Wendelin, zeichnet von Loriot. Aber die waren immer irgendwie 2 Minuten da.
Wum und Wendelin, Hammer.
Genau. Und alles, was davor und danach war, war öde hoch 10. Also als Kind hat man da schon ganz schön gelitten.
Sag das bloß nicht, ich bin da mal aufgetreten, ich war da mal Kandidat.
Bei Wetten, bei Dings da?
Ja, beim großen Preis.
Ach komm, wie war das?
Erzähl. Also ganz alte Geschichte, aber ich war tatsächlich, der erste Fernsehauftritt meines Lebens ist einer Wette zu verdanken, dass ich gesagt habe, kurz vorm Staatsexamen, also Freunde, wenn ich den Kram bestehe, dann gehe ich zum großen Preis mit dem Thema Schwarzwaldklinik.
Die haben dich genommen da?
Ich habe das Ding bestanden, wie man sieht, und die haben mich auch genommen. Das war dann aber schon nicht mehr Wim Tölke, sondern Kuhlenkampf. Dafür lief es aber samstagsabends Primetime Live. Das war viel schlimmer.
Und? Hast du dich blamiert?
Nee, ich habe gewonnen.
Ach komm.
Ich habe 14.500 Mark gewonnen.
Ach komm, gibt es davon noch eine Aufzeichnung?
Das war 93, viel Häuser, kannst du mal eingeben. Such mal mit meinem Namen Der große Preis. Es ist schlimm, ich habe so eine frühe 90er Sakko, eine frühe 90er Frisur.
Aber genial, das ist doch schon Kult, das muss ich mir angucken. Also wir haben eine Soap mit dir,
Definitiv kultverdächtig, ja.
eine Soap mit dir im Kreissaal und dann noch der große Preis.
Ja, dann fing diese ganze Fernsehgeschichte an. Aber das erste war tatsächlich der große Preis. Aber das war jetzt gar nicht unser Thema, sondern unser Thema war eher der Bademantel. Da bin ich natürlich nicht im Bademantel angetreten. Ich sah mich früher, ich habe mal gedacht, wenn ich es denn mal geschafft habe, dann residiere ich in einer formidablen Altbauwohnung, die einen Balkon nach außen hat. Und dann gehe ich um 12 Uhr im weißen Bademantel auf den Balkon mit einem Champagner in der Hand und grüße das Volk.
Grüß das Volk. Also der weiße Bademantel wäre es bei dir.
Ja, ich bin eher, also selber nicht, aber wenn ich einen von den Typen jetzt aussuchen müsste, bin ich absolut Udo Jürgens, weil ich habe den mal live gesehen. Es war ein bisschen enttäuschend, weil die großen Songs als Medley waren, aber er hat die Zugabe wirklich am gläsernen Flügel mit dem weißen Bademantel absolviert. Und es gab eine ganze Kurve in der Lanxess Arena, die hatten alle weiße Bademäntel an. Das war also von der Show war das ganz große Klasse.
Ja, wunderbar. Guck, da haben wir schon wieder was gemeinsam. Ich habe Udo nämlich auch gesehen, live, und war völlig hin und weg, fand das klasse. Auch er dort im Bademantel. Und es wäre tatsächlich so, wenn ich beschreiben müsste, welcher Bademanteltyp ich denn gerne wäre, dann wäre ich auch der Udo Jürgens Bademanteltyp. Der Bademantel für das Bad in der Menge sozusagen.
Ja, aber das ist ja auch der, von dem du genannt hast, wäre das ja ehrlich gesagt für dich der einzig mögliche, weil Hugh Hefner eher nicht. Ja. Und Ditsche, schwierig.
Also Ditsche als Person finde ich auch cool, aber
Ditsche als Person ist super, aber Udo war ja der, der es geschafft hat, diese Bademantel, eine Weltläufigkeit, eine Eleganz und ein, ich meine, das ist der einzige Chanson je, den wir in Deutschland jemals gehabt haben oder im deutschsprachigen Raum. Der hat.
also Ditsche nur deshalb nicht, weil der Bademantel hässlich ist.
Der Bademantel ist hässlich. Ja, aber das ist ja, weißt du, der geht ja in die Kneipe mit seinem Bademantel und verzapft dann, was total gut ist und total lustig, aber Udo hatte Glamour.
Logisch.
Ganz anderes Kaliber. Es gibt ja Adelshäuser, wo die so brokatene Bademäntel haben mit dem Wappen aufgedruckt, wo dann aber auch so ein Einstecktuch oben drin ist.
Ja, die sind dann auch mehr so sein und wahrscheinlich gar nicht so kuschelig. Also deswegen wäre das auch überhaupt nicht mein Favorit. Aber da muss ich auch wieder eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar ist es ja auch immer gefährlich, wenn man mit Menschen, die man sonst nur bekleidet kennt, in den Urlaub fährt. Der Teaser war falsch. Also wir sind mit Freunden in den Skiurlaub gefahren, in ein Apartment. Und nach dem ersten Skitag, man duscht dann ja auch, ist ja kalt, man duscht sich dann wieder warm und kommt zum Abendessen zusammen. Und da ist dann besagter Freund, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, auch im Bademantel dann an den Tisch gekommen. Und du wirst es nicht glauben, es wäre genauso gewesen, wenn Ditsche aus dem Bad gekommen wäre.
Echt? Auch so ein Bademantel-Style, ja?
Der Bademantel-Style, den Schlafanzug darunter. Ich frage mich immer, welche Menschen tragen Schlafanzug? Das ist ja auch so eine Frage wie katholisch und evangelisch. Schlafanzug drunter in gestreift und dann so diese schwarzen Kunstlederschlappen, so diese Samba-Schlappen, wo man so reinschlüpft.
Du, Adiletten.
Nee, wie auch der Ditsche, die immer anhat. So komische,
Ach so, diese, ja. Oh.
so Oma-Opa-Pantoffel. So, und dann, so trat der dann raus. Ich denke, ich fall um. Na, Mann und ich, wir gucken uns an, mussten uns wirklich so das Lachen verkneifen. Und dann war es wohl in der Wohnung ein bisschen warm. Und dann sagt er, ich gehe mal raus. Also der Bademantel bekleidete Freund sagt, ich gehe mal raus, ein bisschen Luft schnappen. Dann sage ich, dann pass aber auf, dass du nicht verhaftet wirst. Sagt seine Frau ganz trocken, meinst du wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses? Genau.
Weswegen sonst?
Also, hab noch nie sowas gesehen. Hässlich, unsexy, unglaublich.
Also im Bademantel rausgehen ist jetzt interessant.
Ja, vor allen Dingen in dem Bademantel. Wenn du nicht Ditsche bist, kannst du mit dem Bademantel, glaube ich, nicht draußen rumlaufen und dem Aufzug.
Also ich entnehme deine Äußerung, dass du auch wenn Bademantel eher Tour Typ Udo Jürgens bist.
Ja, sagte ich ja gerade. Ich bin Udo Jürgens-Typ, genau. Führt das Bad in der Menge.
Muss der Frotte sein?
Also ich finde schon entweder Frottee oder dieses andere weiche Zeug, weiß nicht, wie das heißt, Samt, Chenille, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall nicht irgendwie was Dünnes, Glattes, sondern das muss was sein, wo man sich so reinkuscheln kann, weißt du?
Ich glaube, das ist auch das Problem, warum ich den Bademantel irgendwann den Bademantel verlassen habe, weil mein letzter Bademantel, der sah zwar toll aus, der war gestreift in diesen Wimbledon-Farben, aber das war so ein dünnes Ding. Und da habe ich mich immer gefragt, warum? Also der Bademantel macht ja nur dann, ist ja nur dann sinnhaft, wenn du aus der Badewanne oder aus der Dusche kommst und logischerweise frierst und dich dann in den Bademantel. Und dann muss er natürlich dick sein.
Das sagen wir. Wer weiß, wofür andere Menschen Anwendungsbereiche haben.
Ja klar, gut. Ich habe ja auch schon ist gerade deinem Sagen entnommen, dass wir auch zu Schlafanzügen dieselbe Meinung haben. Auch da fragt man sich, wie viel muss man anziehen, wenn man ins Bett geht. Ne? Aber gut, ist jetzt Geschmackssache. Und ich meine das jetzt irgendwie als sexuellen Starter. Also man kann ja sagen, ich ziehe was an, damit ich was zum Ausziehen habe. Aber ernsthaft, Schlafanzug, Freunde.
Sehe ich genauso.
Also 20-jährige Bübchen haben dann eventuell noch ihren Kinderschlafanzug, wo da irgendwie Pilze und Indianerchen drauf sind. Oder aber ganz schlimm ist ja diese Satin-Samt-Geschichte, wo ich dann mit den Ohren wackte, weil ich meine ernsthaft, aber gut. Es ist ja Geschmackssache, kann ja jeder machen, wie er will. Wenn überhaupt, wenn ich einen tragen würde, was ich nicht tue, dann müsste es natürlich so ein Zweiteiler-Pyjama aus den 50ern sein, im Kragen. Ja. Das finde ich ja noch einigermaßen lustig. Und den kann man übrigens gut unter dem Bademantel anziehen.
Verstecken. Jetzt weiß ich, was die Bademantelanwendung ist. Man kann ihn darunter verstecken.
Ach, du meinst, man zieht den Bademantel drüben? Also die Idee, seid ihr früher sonntags morgens oder sowas, als ihr Kinder wart, dürftet ihr im Schlafanzug frühstücken?
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ob wir das durften oder ob wir da schon angezogen sein mussten. Da habe ich keine Erinnerung mehr dran, nee.
Bei uns war da ging nicht. Wir waren ja jetzt nicht so viele, aber Mutti hat gesagt, da kommt überhaupt nicht in Frage. An den Frühstückstisch, da bist du irgendwie adäquat bekleidet. Unter adäquat lief weder Schlafanzug noch Bademantel.
So sehe ich das auch. Aber wie gesagt, in dem Podcast über Dieter Wedel hat man ja gelernt, dass er dann jungen, aufstrebenden Schauspielerinnen im Bademantel die Hotelzimmertür öffnete. Auch das natürlich nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern absolut das No-Go, wie sich ja dann auch im Nachhinein herausgestellt hat. Also insofern ist der Bademantel nicht nur ein Zeichen der Gemütlichkeit.
Ja, aber jetzt muss man sagen, es kann ja alles wie pervertiert werden. Ich habe nämlich jetzt nicht Dieter Wedel, aber ich habe gerade diesen Film, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast, She Said, wo es um diese MeToo-Geschichte ging.
Ja, das ist ein ähnliches Thema oder dasselbe sogar.
Und da geht es ja hauptsächlich um Harvey Weinstein, der wird nur von hinten gezeigt. Und da kommt halt auch raus, der trug auch öfters mal einen Bademantel mit nicht viel drunter.
Ja, wenn wir das vorher recherchiert hätten, du, meine Güte, was kann man jetzt assoziieren?
Nee, aber auch da muss man sagen, was weiß ich, also egal welchen Namen oder dir gibst, den du für positiv besetzt hältst, es findet sich irgendwer, der was Abartiges damit angestellt hat.
Aber bevor wir jetzt abdriften in die Felder der Abartigkeit, in die Abgründe des menschlichen Wesens, denke ich, gehen wir mal zu dem Thema, was du heute mitgebracht hast.
Genau, also das könnte jetzt ein harter Cut sein, ist es aber gar nicht so sehr, weil Bademantel ist irgendwas Kuscheliges und man möchte es sich ein bisschen kuschelig im Leben machen, aber um das zu merken, wie kuschelig das Leben ist, muss man sich hin und wieder mal selber kasteien. Und als guter Katholik, der ich ja nun mal bin.
Hast du dich kasteit?
Kastei ich mich eigentlich einmal im Jahr. Das ist jetzt die letzten Jahre ausgefallen, weil so der rheinische Katholizismus, der besteht ja aus Sünden und Bereuen. Ja, das ist ja das, was ihn so charmant macht. Und deswegen gibt es ja Karneval, wo gesündigt wird auf Teufel komm raus, mit der Option am Aschermittwoch ist alles heut und dann wird sich kasteit. Das ist ja das Schöne am Rheinländer, der findet ja für alles eine Lösung.
Das Teilen im Sinne von mea culpa, mea maxima culpa und du peitscht dich aus?
Nee, du musst dich nicht, das ist nur mal was für Sektierung. Man muss es jetzt nicht übertreiben, aber es ist ja da im Katholikenkalender so eingerichtet, dass du nach Karneval fasten sollst bis Ostern.
Ah, 40 Tage, genau. 40 Tage Fastenzeit.
Genau, der Herr uns wieder ersteht. Und jetzt muss man auch sagen, die Katholen, die Meister der Hintertür, haben gesagt, du sollst 40 Tage fasten, jetzt sind aber 45 Tage. Also du kannst einen Tag die Woche, kannst es richtig krachen lassen.
Ach komm, das hat mir noch nie jemand erzählt.
Siehst du? Das weiß ich vom Theologen. Ja, die Fastenzeit ist eigentlich numerisch länger als 40 Tage und deswegen sollst du einmal die Woche, kannst du dir richtig einen auf die Lampe gießen.
Ach komm, also das hat noch nie jemand, also habe ich noch nie sagen hören.
Ja, guck, ja, lernst du auch noch theologisch hier was.
Ja, Wahnsinn.
Das habe ich dann auch immer brav gemacht.
Ja, an dem einen Tag einen hinter die Binde gekippt.
Nee, das Fasten. Also ich habe das immer gemacht, weil A, will man nach Karneval wissen, bin ich Alkoholiker. B, ist es ja so, dass man das ganze Jahr, ne, davor ist Weihnachten, davor ist Sommer, davor ist sonst was. Also du hast das ganze Jahr es krachen lassen und irgendwann musst du mal wieder abnehmen, sonst siehst du irgendwann aus wie Rainer Kallmund vor 10 Jahren. Das will ja nicht. Also habe ich immer gesagt, Karneval, gib ihm und danach wird gefastet. Jetzt war ja bei Corona kein Karneval. Konsekutiv muss ich auch nicht fasten. Das ist ja Quatsch. Wofür sollte ich denn bereuen? Ich habe ja gar nichts angestellt.
Genau, wenn du nichts anstellen kannst, dann kannst du auch nicht bereuen. Das stimmt.
Das hat mir aber irgendwie 10 Kilo Übergewicht eingebrockt, die ganze Sache. Und das über 3 Jahre. Und deswegen habe ich gesagt, also dieses Jahr muss das vollkommen anders werden. Dieses Jahr lässt es aber Karneval so, weil Karneval sowas von krachen, dass du zumindest am Aschermittwochmorgen aufwachst und sagst, ich will nie wieder Alkohol. Habe ich auch geschafft. Und seitdem, also ich weiß ja nicht, zu welchem Zeitpunkt das jetzt veröffentlicht wird. Also ich bin jetzt quasi 3 Wochen trocken. Und man hat mir vorher gesagt, wenn du kein Alkohol trinkst, dann geht es dir viel besser, du fühlst dich viel fitter, du schläfst viel besser. Freunde, alles gelogen.
Ja, das ist nämlich nur, um dir einen Anreiz zu schaffen und dann, bis du das merkst.
Ja, also auf die Nummer bin ich jetzt einmal reingefallen, falle ich nicht sonst mehr drauf ein. Es ist natürlich eine gute Sache, tatsächlich A, zu sehen, man hat sich selber im Griff, also eine gewisse Selbstdisziplin hin und wieder mal. Ich musste ja schon zwangsweise mit dem Rauchen aufhören.
Wieso zwangsweise?
Zwangsweise, weil ich ja ein bisschen Herzprobleme gekriegt habe.
Ah, okay.
Und nachdem man mir einen Stent eingesetzt hat in die Vorderwand, hat man gesagt, also das mit dem Rauchen wäre wahrscheinlich keine so gute Idee.
Also bleibt nur noch der Alkohol.
Da bleibt nur der Alkohol, der macht ja die Gefäße auf. Das ist ja eigentlich eher eine gute Sache. Und das war ein harter Schlag, weil ich einfach auch 30, 40 Jahre lang geraucht habe. Und das musste ich dann irgendwie dran geben. Aber das hat ja einen Grund, warum ich das tue. Aber das mit dem Fasten, also ich trinke ja nicht nur keinen Alkohol, sondern ich esse auch keine Süßigkeiten und ich esse sowieso ganz wenig. Also ich ernähre mich so ein bisschen von Müsli und einer kleinen Mahlzeit am Tag.
In der Fastenzeit.
In der Fastenzeit ansonsten natürlich nicht.
Ich hatte jetzt gerade schon Angst.
Ansonsten natürlich nicht. Um mal zu sehen, kann man das tun. Und das ist jetzt das, was ich hier mal reinschmeißen wollte. Ist es sinnvoll, hin und wieder mal einfach den großen Löffel zu Hause zu lassen und mal auf was zu verzichten?
Ich würde das zweiteilen. Wenn du mich nach einer Antwort fragst, würde ich zweiteilen. Das eine ist, ob du es aus dir heraus tust oder ob es eine aufoktroyierte, im Kalender festgeschriebene Tradition ist. Ich habe ein Problem mit Zwang, egal wie, ob von Kirche oder sonst wem. Also da kann ich nicht so mitgehen. Eine angeordnete Fastenzeit ist und plötzlich in dieser Zeit alle fasten. Genauso habe ich es aber auch mit der angeordneten Fröhlichkeit. Also wenn du nicht aus Göhren kommst, so wie du und andere, oder aus der Umgebung, da fragt man sich wirklich, warum müssen jetzt da in diesen 3 Tagen oder 5 oder wie viel auch immer sind, alle über die Stränge schlagen.
Weil wir es alle tun. Weil wir es einfach alle tun.
Ja, und dann aber hinterher fasten. Also das finde ich jetzt doof. Wenn du aber fragst, so sollte man ab und an mal auf was verzichten, da bin ich dann absolut dabei. Aber wenn jeder individuell sich überlegen kann, worauf möchte ich denn verzichten und so weiter. Ja? Also das würde ich jetzt nicht so zur Religionsfrage erheben, ehrlich gesagt.
So war das auch überhaupt nicht gemeint. Also es hat überhaupt nichts mit Religion zu tun. Das ist ja eh Privatsache. Aber es gibt ja so Leute, die machen zum Beispiel, habe ich jetzt dieses Jahr gehört, Dry January. Also nach diesen Feiertagen von Weihnachten und Silvester, die ja nun mit Trinken und Völlerei angefüllt sind, dass sie dann sagen, einen Monat bin ich jetzt trocken. Ich habe im Januar Geburtstag, deswegen haut das nicht hin. Der passt einfach ganz, also mir passt dieser Termin ganz gut und mir passt auch nicht, weil es die Kirche mir bestimmt, aber mir passt dieser Anfang und dieser Endpunkt. Der ist ganz gut. Der Aschermittwoch ist wirklich ein Scheißtag. Also wenn man rein, denn da ist, es ist der zweitschlimmste Tag im Jahr und meistens regnet es auch.
Was ist der Schlimmste?
Karfreitag. Karfreitag immer noch, ehrlich, immer noch aus der Jugend. Es war immer elend. Es hat in meiner Erinnerung immer geregnet und Ostermorgensonntag hat die Sonne geschienen. Ist natürlich Quatsch, aber es gab nichts zu essen.
Es gab nichts zu essen, es gab kein Fleisch, oder?
Ja, also wurde Mutti hat das auch mal wieder zum Geldsparen pervertiert. Mutti, du weißt natürlich, ich weiß, du hörst alles. Aber da gab es also wirklich überhaupt gar nichts mehr. Und hier, wir machen zumindest noch Pfannkuchen mit Käse. Das ist aber der Tag, an dem du morgens aufwachst und denkst, boah, jetzt ein Schnitzel, das wäre das Größte. Weil du weißt, dass du es nicht darfst.
Ausgerechnet an dem Tag. Okay, also Karfreitag ist der schlimmste Tag.
Ausgerechnet an dem Tag. So. Und als ich dann größer wurde und mal ausgehen wollte, da ist ja nichts. Da sind ja Tanzveranstaltungen verboten.
Das stimmt, das habe ich auch schon festgestellt.
Du kannst ja quasi nicht ausgehen. In Mönchengladbach, also in Rhein, in dem Kaff, wo ich herkomme, gab es dann manchmal lange Filmnacht. War eine Riesendiskussion mit Mutti, wie man sowas machen könnte. Da bin ich dann hingegangen, weil du musstest ja irgendwas machen. Das ist ja zu Tode gelangweilt war. Deswegen war Karfreitag immer ein Scheißtag, wohingegen Ostern in meiner Erinnerung immer die Sonne schien und vor allen Dingen, da gab es richtig Essen. Ja, da gab es ja wohl, da bogen sich echt die Tische durch, weil die Alten, also die Generation meiner Mutter, die haben das ja noch wirklich aus religiösen Gründen gemacht, diese Fastenzeit. Das war so ein bisschen wie bei den Moslems, die da Zuckerfest haben, dann haben die auch Putz gehauen, wie nichts Gutes. Deswegen, ich finde, es ist mir ein bisschen vorgegeben, der Zeitabschnitt.
Da kann man aber mal sehen, was so eine Prägung dann daraus macht. Weil bei mir ist es ja so, mein Vater kommt ja aus dem Iran und ich bin aber nicht muslimisch groß geworden, eigentlich völlig areligiös groß geworden, aber unsere Eltern, meine Mutter ist Deutsche, aber nicht Katholikin, sondern Evangelin. Und dann hatte man gesagt, damit wir als Kinder nicht gehänselt werden, müssen wir in den katholischen Religionsunterricht. Das fand ich schon sehr merkwürdig. Und damit wir auch nicht gehänselt werden, müssen wir auch dieses ganze Tamtam mitmachen. Das heißt, wir sind auch getauft und sind auch zur Kommunion gegangen. Und die Kommunion ist tatsächlich eins meiner schlimmsten Erlebnisse meiner Kindheit, muss ich sagen, weil wir diese furchtbaren, wirklich furchtbaren Kleider anziehen mussten. Diese weißen, glänzenden, hässlichen Tüllkleidchen. Dazu irgendwie so eine Krone auf dem Kopf, eine weiße Handtasche und auch diese weißen Lackschuhe. Also ich habe damals schon, hätte ich am liebsten einen weißen Hosenanzug getragen. Das ging natürlich nicht. Also mussten wir dieses Ding mitmachen. Auf sämtlichen Fotos, die auch heute noch existieren, habe ich rot geweinte Augen, so dicke rote Augen, weil ich dieses Ding nicht anziehen wollte. Ich habe gesagt, das ziehe ich nicht an, so gehe ich nicht auf die Straße, aber musste ich natürlich trotzdem. So mussten wir dann in der Kirche antanzen. Und vor allen Dingen diese weißen Lackschuhe. Es gab Mädchen, die hatten schwarze Lackschuhe und es gab welche, die hatten weiße. Und die weißen waren wohl total hip. Aus meiner Sicht beide total gleich scheiße. Und meine Mutter hatte dann plötzlich den Gedanken, sagt, Kind, das war jetzt teuer. Ne? Also du wünschst dir das gar nichts, kriegst es gekauft und dann wird dir auch noch vorgeworfen, das war jetzt teuer. Und deswegen musst du die Schuhe dann hinterher immer tragen an einem Sonntag. Kannst dir vorstellen, nach diesem Gottesdienst waren meine Schuhe leider kaputt. Weiß auch nicht warum. Sind kaputt gegangen. Völlig verkratzt. Ich dachte, die ganz bestimmt nicht nochmal an. Also insofern, das ist mein traumatisches Erlebnis mit der Religion. Und wenn du das jetzt so erzählst, mit dann gab es Essen und dann haben sich die Tische durchgebogen, da dachte ich mir, mein Gott, das war ja echt eine Prägung, ja?
Das war wirklich so. Deswegen, die Kommunion, ne, die ist ja eigentlich vom Kirchenjahr her immer am weißen Sonntag, das ist der erste Sonntag nach Ostern. Warum? Weil du da essen kannst wie ein Geistesgestörter. Das kannst du ja sonst gar nicht mehr. Du kannst ja die Kommunionsfeier, kannst ja niemals in der Fastenzeit machen. Hättest du machen können. Also in der Generation meiner Eltern. Ich komme zwar aus einer Evangelien-Enklave, aber bei uns, die ganze Familie ist katholisch. Ich habe ja auch Vorfahren aus Oberschlesien, da gibt es, sind andere Religionen, glaube ich, verboten. Und da wurde das noch wirklich nach dem Kirchenjahr gelebt. Mein Opa, der war Küster, der arbeitete für die Kirche. Und da war alles so, wie das eben zu sein hatte. Deswegen, ich bin mit diesem Quatsch aufgewachsen. Also tatsächlich, mir ist vollkommen klar, dass du zum Beispiel am Karfreitag in die Kirche gehst. Ich habe das jetzt die letzten 2 Jahre nochmal gemacht, weil es ist wirklich eine Wahnsinnsveranstaltung. Zur Sterbestunde Jesu. Und es ist finster, es ist dunkel, alle sind vollkommen depressiv und traurig. Und dann kommt Lumen Christi und dann steht er wieder auf. Die Katholen, das muss man ihnen ja lassen. Also man kann ja im Moment, braucht man ja jetzt nicht drüber zu reden, aber die Show ist gut.
Ne, also wenn ehrlich gesagt, wenn du nichts damit am Hut hast, so wie ich, und ich muss auch öfter mal in Gottesdienste, werde ich eingeladen, aus beruflichen Gründen, ja, also wenn du da bist und du hast nichts damit am Hut, dann denkst du wirklich, what the fuck? Ja, diese Kostüme, das ist alles so altbacken und also für mich denke ich immer nur, sag mal, dass die sich nicht schämen. Also ich würde auch als Priester heulen und würde sagen, da ziehe ich nicht an. Ja, also ich finde es ganz, ganz furchtbar, ganz ehrlich. Also auch wenn du mit diesen Ritualen, wenn du nicht die gleiche Verbindung hast, wie du jetzt als Kind mitbekommen hast, stehst du da und denkst,
Vielleicht ist es das, aber ich hatte meinen evangelischen Chef, der war ein bisschen traurig, weil er sagte, ja, also man braucht ja jetzt nicht darüber, über Inhalte zu reden, aber die Show wäre schon verdammt gut bei den Katholiken. Ich war mal auf einer Konfirmation, da ist ja nicht so viel Bewegung wie bei uns jetzt in der Messe, und dann spielten sie zum Schluss, Großer Gott, wir loben dich, kennst du, ne?
ja, klar, leider die Lieder kenne ich auch alle, ja.
Ja, so, auf der Akustikgitarre, die Katholen setzen sich mit 3 Mann auf die Orgel, wenn die das spielen. Da müssen die Wände wackeln.
Da wird das Lied nicht von besser. Und vor allen Dingen, ja, also wenn du also gerade die Konfirmation erwähnst, alle Schulkameraden, die zur Konfirmation gingen, das war ja dann 2, 3 Jahre später, die bekamen eine Stereoanlage oder ein Fahrrad.
Oder ein Moped, bei uns war es Moped.
Ja, und wir hatten das natürlich nicht. Wir hatten schon unser Pulver verschossen im Alter von 10 Jahren.
Scheiße, und man kriegt den Fotoapparat zum kleinen Billigen oder sowas, ne?
Ja, oder irgendein Scheiß. Jedenfalls das, was die bekommen haben, diese Stereoanlage und das Fahrrad, das kannst du gar nicht mehr aufholen.
Das war mies.
Ja, man war total abgehängt.
Das war mies. Ja, das stimmt. Dafür gibt's, das hast du wahrscheinlich nicht mehr mitgemacht, dafür gibt's bei uns ja noch die Firmung, aber da kriegt man nicht viel.
Genau, Firmung hatte ich auch, aber da gab es auch nichts.
Hast du auch noch mitgemacht?
Ja, habe ich auch noch mitgemacht. Ich habe aber diese schlimmen Erinnerungen an die Kommunion, nicht an die Firmung. Also, aber der Kommunion, mein Geschenk, war auch ganz furchtbar. Da bekam ich, das gab es früher, diese Anhänger in Silber, die man so aufklappen konnte in Herzform und zwei Fotos reinstecken konnte. Wessen Foto willst du im Alter von 10 Jahren da reinstecken? Meine Oma und Opa haben mir das geschenkt. Mein Opa war sehr dick, also war in dem einen Foto irgendwie dieser dicke Kopf von meinem Opa. Auf dem anderen Bild meine Oma. Und ich fand das so furchtbar, dass ich das Ding.
Du hattest diesen aufklappbaren.
Herzanhänger. Ich habe echt geheult. Ich habe geheult, weil ich fand das so furchtbar. Und dann habe ich das mit einer Freundin getauscht, nämlich, also es war wohl teures Silber. Und ich habe das gegen eine Modeschmuckbrosche getauscht. Da war was los zu Hause, kann ich dir sagen. Weil ich das Ding nicht haben wollte.
Das sind wie die Kinder, die Käthe Kruse-Puppen gegen Barbies getauscht haben.
Also ich sag dir, das ist ein echt traumatisches Erlebnis.
Das ist auch ein bisschen, das liegt auch ein bisschen an dir, weil ich kann mich erinnern, als meine älteste Tochter zur Kommunion ging, haben wir der natürlich nicht Lackschüchen und sowas, sondern die hatte was Weißes an, aber ein Kleid, was man danach auch noch anziehen kann. Es war nicht furchtbar. Und sie hätte aber so gerne diese Reifröcke mit Lackschuhen und dem ganzen Shishi gehabt, den die anderen glücklichen Kinder hatten. Also die war gar nicht so begeistert, dass wir es so schlicht gehalten haben.
Also und die Nichte meines Mannes musste auch irgendwann zur Kommunion und die wollte ein rosa Kleid mit Blümchen tragen. Und da wurde dann in der Familie groß diskutiert, ob man das dem Kind erlauben soll. Und ich habe mich da sehr stark für ausgesprochen, habe gesagt, wenn ihr nicht wollt, dass ihr das gleiche traumatische Erlebnis davon trägt wie ich, dann erlaubt ihr bitte zu gehen, wie sie möchte.
Und das hat geklappt.
Das hat geklappt. Die ist in einem rosa Kleid mit Blümchen gegangen. Ja, aber wie kamen wir denn jetzt von Fastenzeit auf die Kommunion? Meine Güte.
Von Fastenzeit, ja, ist ja das Schöne, man kann ja schon vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, weil ne, Fastenzeit, und dann haben wir gesagt, ist das religiös motiviert und schwupps, waren wir bei der Religion und jetzt ist auch schon wieder fertig.
Genau, jetzt sind wir fertig. Jetzt machen wir Fastenzeit vom Podcast.
Ja, jetzt fasten wir Podcast, aber keine Sorge, wir kommen wieder, es gibt keine Gnade.
Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.